There's so many things that we should fellowship about.
Es gibt so vieles, über was wir Gemeinschaft haben sollten. Ich möchte, dass alle Brüder und Schwestern wissen und erkennen, dass wir nicht nur einfach über die Bibel reden. Die Last in meinem Herzen ist nie, dass ich nur über die Bibel etwas lehre. Ich möchte kein Lehrer sein. Wie Jakobus sagt, werdet nicht viele Lehrer. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte aber das Wort des Vaters kennen. Danke, Entschuldigung. Ich habe die Übersetzung vergessen. Vergib mir, Jenny. Ich möchte wissen, was Gott heute tut. Ich möchte seinen Plan kennen. Es steht in der Schrift, dass Gott Mose seine Wege wissen ließ, aber sein Volk nur seine Taten. In der Bibel steht so viel geschrieben. Was ist aber das Zentrum, der Fokus, die Betonung? Was möchte Gott heute vollbringen? Das sollten wir wissen. Wir können über so viel in der Bibel sprechen. Aber wir müssen wissen, was in Gottes Herzen ist. Selbst im Alten Testament, in der Zeit, müssen wir sehen, was ist Gottes Plan? Warum hat er das ganze Universum geschaffen und uns gerettet? Was möchte er von und mit uns? Wir sollten nicht Menschen sein, die einfach nur ein Werk für Gott tun wollen. Wir müssen wissen, was in Gottes Plan ist, was der Vater tun will. Deswegen sagt der Herr in seinem Gebet, lehrt die Jünger zu beten, Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. So viele Christen heute tun etwas für Gott. Vielerlei Werke. Ich möchte sie nicht kritisieren, nein. Ich kritisiere sie nicht. Aber ich möchte euch mitteilen, was der Herr in Matthäus 6 sagte. Viele werden an jenem Tag sagen, Herr, wenn er kommt, haben wir nicht gepredigt? Haben wir nicht so viele Werke für dich getan? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Wir haben das Evangelium gepredigt. So vielerlei Werke für Gott getan. Aber der Herr sagt, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird in das Reich Gottes kommen, sondern nur die, die den Willen des Vaters im Himmel tun. Ich habe den Vater oft gefragt und gesagt, wenn du mir nicht sagst, was in deinem Herz ist, was dein Wille ist, woher soll ich es wissen? Was ist der Wille des Vaters? In Römer 12 heißt es, wir müssen diesen Willen, diesen guten, perfekten Willen Gottes kennen. Ja.
So, I really pray the Lord will open our eyes to see.
Ich bete, dass der Herr unsere Augen öffnet, zu sehen, was sein Wille ist, der wohlgefällige, gute und vollkommene. Der Herr hat Zion erwählt. Aber das ist uns egal. Wir kümmern uns nicht um Zion. Ich höre selten Menschen sagen, wir sind Zion. Was ist Zion?
One group of saints in the southern part of the Philippines.
Eine Gruppe von Geschwistern im Süden von Philippinen fragte mich spezifisch, was ist der Unterschied zwischen Zion und dem Ortsgrund der Ortsgemeinde?
So they set up a time to have fellowship.
Sie eine bestimmte Zeit genommen, festgelegt, dass wir darüber Gemeinschaft haben können. Ich glaube, sie sind alle sehr froh, dass sie jetzt wissen, was Zion wirklich bedeutet, was Zion ist. Zion ist das Reich Gottes, von Gott erwählt. Gemeinde bedeutet einfach nur Versammlung. Es gibt so viele Versammlungen. So viele Zusammenkünfte, nicht Hunderte, Tausende. Das ist nämlich die Bedeutung dieses Wortes Ekklesia, die Versammlung der Herausgerufenen. Sie kommen zusammen.
In the Old Testament time, it's called synagogue.
Im Alten Testament wurde es Synagoge genannt. Das bedeutet der Ort, wo man sich versammelt. Auch Jakobus benutzt das Wort sogar Synagoge in Bezug auf die Gemeinde. Was ist der Unterschied zwischen eurer Zusammenkunft und vielen anderen? Jeder nennt sich die Gemeinde. Auch die katholische Kirche. Kirche oder Gemeinde. Aber das Wort Gemeinde ist nicht ein Name, das ist nur eine Versammlung, ein Zusammenkommen. Und davon gibt es viele. Welche ist von Gott angenommen? Und du kannst deinem Zusammenkommen auch einen Namen geben. Aber Zion ist ein Name. Jerusalem ist ein Name. Ganz spezifisch. Zion ist die Stadt Gottes. Allein und einzig von Gott selber gebaut.
Hebrews chapter 11 tells us.
Das sagt uns Hebräer 11.
A city with solid foundation, whose architect.
Eine Stadt, die fest gegründet ist, deren Bauer und Architekt Gott selber ist.
Yeah. It's a Mount Zion, it's very solid.
Berg Zion, das ist etwas sehr solides, Festes. Die Stadt des großen Königs. Es ist ein himmlisches Jerusalem. Nicht von Menschen gebaut und nicht mit Menschenhänden.
chapter 8 tells
Hebräer 8 sagt uns, dass es nicht von dieser Schöpfung ist. Nicht von dieser Schöpfung. Die Stadt des lebendigen Gottes. Das unerschütterliche Reich. Sagt mir, ist eure Versammlung unerschütterlich? Nichts ist unerschütterlich. Solange es von Menschen gebaut ist, ist es zu erschüttern. Es ist eine Sache der Zeit. In Apostelgeschichte 7 gab Stephanus eine lange Botschaft, eine lange Rede. Er sagte, der allmächtige Gott wohnt nicht in einem Ort, der von Menschenhänden gemacht ist.
Because it's according to man's concept.
Weil das ist nach der Vorstellung von Menschen,
man's choice.
Der Wahl von Menschen, das Material ist weltlich, irdisch. Wir benutzen menschliche Wege und Organisationen.
You have your choice, I have my choice.
Du hast deine Wahl und ich meine.
But what about God's choice?
Aber was ist mit Gottes Wahl? Wir sympathisieren miteinander oder fühlen miteinander, aber niemand fühlt mit Gott. Es ist die Stadt des lebendigen Gottes. Ihr müsst Zion sehen. Ihr braucht eine Offenbarung, um zu erkennen, was Zion ist. Ja. Manche sagen, oh, ihr habt jetzt einen neuen Namen. Ich habe gesagt, nein, das ist ein alter Name von Gott, vor langer Zeit schon erwählt. Und im Neuen Testament sprach Petrus davon, dass der Herr der Eckstein in Zion ist. Und wir sind die lebendigen Steine, die zusammen Zion aufbauen. In 1. Petrus 2. Petrus zitierte den Psalm. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist kostbar für Gott. Für welchen Zweck? Er ist der Eckstein, um Zion aufzubauen. Lass mich euch fragen, was baut ihr an dem Ort, wo ihr seid? Baut ihr dort nur eine Sonntagsversammlung, Gemeinschaft, Bibel lesen, Lieder singen und Brot brechen und dann geht ihr nach Hause und das geschieht einmal in der Woche? Habt ihr jemals Gott gefragt, wie ihr Zion, sein Reich, aufbauen sollt? Ja, wie steht's damit? Was denkt ihr?
Ich
möchte euch hier einen Vers geben. Psalm 102, Vers 16. Ich glaube, das ist es.
The Lord will build up Zion.
Der Herr wird Zion aufbauen. Und wenn er Zion aufgebaut hat, wird er in seiner Herrlichkeit erscheinen.
The better translation is, when the Lord shall build up Zion,
Also die bessere Übersetzung ist, wenn der Herr Zion aufgebaut hat, wird er wiederkommen in seiner Herrlichkeit. Dann erscheint er. Glaubt ihr das? Abraham hat nach dieser Stadt Ausschau gehalten. Und du auch? Er wartete, er schaute nach dieser Stadt, welche die Grundlagen hat, deren Baumeister und Architekt Gott ist. Gott ist der Architekt, der Baumeister dieses himmlischen Baus. Wir können nur irdische Bauten bauen, durch unsere Fähigkeit, wie wir es verstehen. Unsere Wege, unsere Vorstellungen. Wir bauen mit begabten Menschen. Botschaft um Botschaft. Und was ist passiert? Was ist das Ergebnis? Was ist das Ergebnis? In all diesen 50, 60 Jahren, die ich erlebt habe, kein gutes Resultat irgendwo. Ich sage nicht, was wir tun, ist das beste Ergebnis. Nein, das sage ich nicht. Ich sage, dass wir alle, bewusst oder unbewusst, unser eigenes Werk machen. Uns ist es egal, was das für ein Ergebnis hat. Wir fragen nicht, Herr, ist es wohlgefällig vor dir, was wir hier tun?
Es
ist merkwürdig. Es hat nicht gut funktioniert und trotzdem machen wir immer weiter und weiter, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Wir sind nicht verzweifelt, Gott zu fragen, Vater, was sollen wir tun? Dann ist er ernsthaft. Glaubt ihr, Gott hat nicht einen Weg, wie er vorangehen möchte? Wir müssen uns vor Gott demütigen. Und ihn fragen, wie wir vorangehen sollen, wie wir weitermachen sollen. Gott wollte ein Königreich von Priestern haben, zum Beispiel. Bauen wir ein Königreich von Priestern? Eine heilige Nation? Gott möchte uns zu Königen und Priestern machen. Es ist spezifisch geschrieben in Offenbarung 1 und 5. Und am Ende werden wir mit ihm herrschen über die Nationen auf Erden. Und der Herr bringt sein Reich auf diese Erde herab. Hast du wirklich gebetet, Herr, Vater, dein Reich komme schnell? Was war das erste Evangelium, das der Herr in Matthäus gepredigt hat? Das Evangelium des Reiches, des himmlischen Reiches, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Are you for the kingdom of the heavens?
Bist du für das Reich der Himmel? All diese Dinge sind das Zentrum, der Fokus in der Bibel. Warum sagte Gott, die Juden, die Israeliten, sollten einfach nur aus Ägypten gerettet werden? Nein, sondern ein Reich auf dieser Erde bauen, das Reich Gottes, sollten sie sein. Aber das war ihnen nicht wichtig. Niemand hat sich darum gekümmert. Bis auf David. Es heißt, ein Mensch nach Gottes Herzen. Nachdem das Reich gebaut war, was geschah? Sie fielen. Beeinflusst, folgten den Gebräuchen der Nationen. Und was geschah am Ende mit ihnen? Sie wurden in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Das Gleiche in Offenbarung 1-3. Unser König der Gerechtigkeit, der himmlische Hohepriester, wandelte inmitten der goldenen Leuchter der Gemeinden. Aber was geschah mit den Gemeinden? Sie fielen, sie wurden verdorben. Am Ende waren sie Laodicea. Sie dachten, sie sind in Ordnung, aber sie waren es nicht. Dachten, sie sind reich, haben alles Wissen. Aber der Herr sagt, ihr seid arm, elend, nackt. Der Herr sagte sogar, ich werde euch ausspeien aus meinem Mund. Was sagt uns das? Das heißt, wir sind nicht anders wie die Juden im Zeitalter des Alten Bundes. Weil wir nicht wissen, nach was Gott wirklich sucht, was er haben möchte. Ich habe ein paar Mal erwähnt, bei den Geschwistern überall, auch in Korea ein oder zweimal, das Wort Zion. Als ich jung war, dachte ich, muss ein wunderbarer Name sein und habe die Bedeutung nachgeschaut, von was Zion bedeutet. Und ich war geschockt. Es bedeutet, es ist ein trockenes, ausgedörrtes, verbranntes Land. Da ziehe ich doch Jerusalem vor, die Stadt des Friedens. Ist das nicht wunderbar? Muchang, welchen Namen magst du lieber? Jerusalem oder Zion?
Jerusalem.
Warum? Es ist doch ein schöner Name, die Stadt des Friedens. Lasst mir euch aber sagen, was mit Jerusalem geschah. Ist es dort friedlich? Die Stadt des Friedens, aber dort ist kein Friede. Die ganze Geschichte hindurch gab es immer Kämpfe. Überall, die ganze Zeit Kämpfe. Ich bin so des Kämpfens müde. Möchtest du kämpfen? Tu es. Nein. Aber was ist mit Zion? Ich fragte den Herrn, Herr, vielleicht habe ich Unrecht. Lass mich mal woanders schauen, vielleicht gibt es noch eine andere Bedeutung. Vielleicht habe ich wo Falsches geschaut. Aber ich konnte keine andere Bedeutung finden. In den Bergen in Südkalifornien, das ist eine wüstenartige Gegend, und jeden Sommer gibt es dort Feuer. Nach dem Feuer ist alles braun, nichts mehr grün. Braun, schwarz, grau. Nicht schön. Äußerlich nicht sehr schön. Du brauchst eine Offenbarung, um die Wirklichkeit von Zion zu erkennen. Wie Jesaja 53. Jesaja sagt, wer hat unserem Wort geglaubt? Er ist wie eine Pflanze in dürrem Land aufgewachsen. Keine äußerliche Schönheit am Herrn, von der wir angezogen wären. Ein Mann des Leidens. So viel Kummer. Er hat so viel Leiden durchgemacht. Lest Jesaja 53. Niemand wollte Jesus. Sie haben ihn alle zurückgewiesen, verworfen. Aber in diesem Menschen ist der lebendige Gott. Ist Gott, der Sohn Gottes. Jedoch hat er sich erniedrigt, hat seine Göttlichkeit zur Seite gelegt, abgelegt. Und er ist der Erlöser, der König der Könige. Das ist Zion. Die Gemeinde muss das Gleiche sein. Nicht äußerlich schöne Versammlungen, wunderbare Botschaften. Nein. Aber es ist das Reich Gottes. Er war der König. Doch wurde er verworfen, abgelehnt von den Menschen. Aber kostbar bei Gott. Wir sollten vielmehr kostbar für Gott sein und bereit, von Menschen abgelehnt zu werden. Möchtest du gerne abgelehnt werden? Oder möchtest du lieber von den Menschen angesehen und auserwählt sein, aber von Gott abgelehnt und verworfen? Nein. Wir möchten lieber von den Menschen abgelehnt und kostbar für Gott sein. Das ist Zion. Wir sind nicht hier, um den Menschen zu gefallen. Wir möchten Gott gefallen. Du bist nicht hier, um dir selber zu gefallen, oder? Wenn die Menschen uns anschauen, denken sie, das ist wie eine Wüste, da ist nichts. Richtig, das stimmt. Wir brauchen Offenbarung von Gott. Das Licht vom Herrn. Wir müssen von Gott angenommen und ihm wohlgefällig sein, nicht den Menschen. Stelle sicher, dass du von Gott akzeptiert bist, bei ihm bewährt. Es ist nicht gut, von den Menschen anerkannt zu sein. Ich fürchte, wenn du von den Menschen anerkannt bist, wirst du wahrscheinlich bei Gott verworfen. Von Gott verworfen. Wir suchen nicht nach Popularität. Paulus sagte in Galater 1, wenn ich noch den Menschen gefallen will, dann bin ich kein Sklave Christi. Kein wirklicher Diener Christi wird den Menschen gefallen wollen. Wir müssen alle lernen, Gott zu gefallen. Jetzt kommen wir zu dem Thema dieser Mitteilung, was die Feste des Herrn betrifft. Alles, was der Herr vollbracht hat, diese wunderbaren Feste zu vollbringen, besonders die ersten vier, über die wir hier sprechen, war, um Gott wohl zu gefallen, nicht den Menschen. Er wurde Mensch, hat Fleisch angezogen, um zum Sündopfer zu werden, als das Lamm Gottes. Er kam, des Vaters zu tun, nicht irgendeinem Menschen zu gefallen. Er wurde abgelehnt von allen. Sharon, möchtest du gerne abgelehnt werden? Nein, du möchtest doch sicher willkommen geheißen werden, dass jeder sagt, oh, Sharon ist eine wunderbare Schwester. Aber wenn du abgewiesen wirst, bist du dann glücklich? Bist du dann froh? Jemima, bist du froh, wenn du abgewiesen wirst? Wir sind das genaue Gegenteil. Wir möchten von allen anerkannt werden. Aber wenn der Herr eines Tages wiederkommt, wird er sagen, ich kenne dich nicht. Dann bist du in großen Schwierigkeiten. Alle diese wunderbaren Feste, das Passafest, der Herr hat sie erfüllt, nicht für sich selbst, sondern für uns und um den Willen, das Wohlgefallen des Vaters zu vollbringen. Als er unsere Sünden am Kreuz trug, Gott hat all unsere Sünden auf seinen Leib am Kreuz gelegt. Ihr müsst immer erinnern, der Herr sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In seinem ganzen Leben auf der Erde war das der einzige Augenblick, wo Gott ihn verlassen hat und gerichtet für die Sünde der Welt. Deine Sünde, meine, unser aller Sünde. Ich glaube, in diesem Augenblick war es der schwierigste Zeitpunkt in seinem ganzen Leben. Vor Satan, bei Gott. Von Gott aufgegeben zu werden. Alle hatten ihn verlassen. Auch Petrus, das war nicht so schlimm. Aber von Gott verlassen zu sein, das war schrecklich. Das ist keine Lehre. Das musst du in deinem Geist nachvollziehen, empfinden können. Dieses wunderbare Lamm Gottes, das Passahlamm, das all unsere Leiden, unsere Sünde getragen hat, um uns zu Gott zurückzubringen und zu erlösen. Und das hat er gemacht, um dem Vater wohl zu gefallen. Nicht mein Wille, sagte er, sondern dein Wille geschehe. Deshalb müssen wir das Passahlamm schätzen und das Passafest halten. Es muss ein tiefes Verlangen in uns sein, dieses wunderbare Lamm zu essen und das wunderbare Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht nur, oh, danke Herr, du bist für mich gestorben und dann emotional darüber zu werden. Nein, es geht um die Wirklichkeit, um unsere Erfahrung in unserem täglichen Leben. Warum lieben wir die Welt noch und bleiben in Ägypten und kommen nicht heraus? Was bedeutet es, das Rote Meer zu durchqueren? Das heißt, von jetzt an trennen wir uns von Ägypten, um nie mehr dahin zurückzugehen. Wir sind mit Christus gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Und wir bauen jetzt das Reich Gottes im guten Land. Ist das unsere Wirklichkeit? Denk nicht, oh, das ist Tradition, jeden Sonntag das Brot zu brechen. Danke, du starbst für uns. Und das ist es. Denkt mal drüber nach. Denkt ihr, der Herr ist froh darüber, wie wir unseren Tisch, seinen Tisch feiern? Unseren Tisch des Herrn? Überlegt. Denkt mal drüber nach. Alle Engel schauen zu. Und der Herr schaut auch zu. Ist es nur eine Tradition für dich? Jeden Sonntag gehen wir zum Tisch des Herrn. Aber wo ist die Wirklichkeit? Montag bis Samstag. Ihr wisst, ich weiß es nicht. Ich bin nicht in eurer Versammlung. Jeder von uns sollte es wissen. Ist es wirklich ein Fest, ein Passafest? Wie können wir das Passafest feiern und weiterhin sündigen? In der Sünde leben. Der Herr ist gestorben und wir leben weiter in unserem Selbst, in unserer Überlieferung und Tradition und gehen unseren eigenen Zielen nach und leben uns selbst. Paulus sagte, zu leben ist für mich Christus nicht ich, sondern Christus in mir. Ist es das wirklich? Ist das wirklich so? Jeder kennt Galater 2, 19 und 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aber fragt euch selbst. Und ich frage mich auch. Lebe ich auch so? Lebst du so? Übst du dich, in allem Christus zu leben? Tust du alles, um dem Vater wohlzugefallen? Gibst du dein Leben, den Willen des Vaters zu tun? Oder leben wir immer noch in unserem Selbst? Das ist es, das Passafest zu halten. Das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist wichtig.
Because when the Lord kept the feasts, the appointed feasts,
als der Herr diese festgesetzten Feste Gottes hielt, hat er das getan, um dem Vater wohlzugefallen. Er hat alles vollbracht, all diese Feste für dich, für mich, um uns zu Gott zurückzubringen, um uns aufs Äußerste zu retten, uns umzuwandeln, zu verändern, all unsere Bedürfnisse zu versorgen, damit wir es ins Reich hinein schaffen können. Deshalb, wenn wir diese festgesetzten Feste vom Herrn halten, ist das sehr wichtig für uns, dass wir dies tun. Lasst uns jetzt zum Erstlingsfest kommen. Ich möchte zuvor noch eine Frage stellen. Was bedeutet die Auferstehung Christi für dich? Er ist auferstanden am dritten Tag. Ostern. In der westlichen Welt nennen wir es Ostern. Ferien, keine Schule. Freizeit. Was bedeutet die Auferstehung des Herrn Jesus für dich? Was ist das? Sula, sag mir. Was bedeutet das für dich praktisch? Er ist von den Toten auferstanden. Das kannst du in der Lehre nach sagen. Ich bin mit ihm auferstanden. Und was bedeutet geistlicher Tod für dich? Der Tod ist ein sehr großes Problem in uns allen, in der Menschheit. Wenn du die Auferstehung kennenlernen willst, musst du verstehen, was der Tod ist. Tod bedeutet nicht, ich sterbe an einem Herzinfarkt und bin tot. Das ist der physische Tod. Vielleicht kennen viele von uns nur diesen physischen Tod. In den vergangenen Wochen sind zwei Menschen, die ich kenne, gestorben. Das ist der physische Tod. Aber die Bibel spricht nicht nur darüber. Tod ist schlimmer. Es ist sehr schlimm, ist schlimmer als Sünde. In Epheser 2 sagt Paulus, ihr wart tot in Sünden und Übertretungen, Kinder des Zornes, Kinder des Ungehorsams, rebellisch, tut, was ihr tun wollt oder tatet. Das ist der Tod. Wie kommt es, dass wir immer noch von der Sünde versucht werden und tun viele sündige, fleischliche Dinge? Neid, Streit, Spaltung, Kämpfen. Ihr müsst erinnern, Sünde und Tod gehören zusammen. In Römer 5 heißt es, durch Adam kam die Sünde und der Tod durch die Sünde. Und der Tod hat sich zu allen Menschen ausgebreitet. In 1. Mose 3, als Gott Adam und Eva erschuf, hat er zwei Bäume vor sie gestellt. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, was eigentlich der Baum des Todes ist. Leben und Tod. Adam und Eva mussten wählen. Sie mussten wählen. Wählst du den Tod oder das Leben? Was wählst du? Sag mir. Selbst Mose gab auch den Juden, den Israeliten, eine Wahl in 5. Mose 30. Lest diese Verse. Kannst du das mal lesen? Es ist gut zu lesen, dass wir einen Eindruck bekommen. 5. Mose 30. Der Herr legt ihnen Segen und Fluch vor. Ich glaube, er sagte ab Vers 15. Siehe, ich habe dir heute Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Den Herrn zu lieben und in seinen Bestimmungen zu wandeln, damit du lebst und dich mehrst. Wenn sich aber dein Herz abwendet und andere Götter anbetet, dann werdet ihr umkommen, also 15 bis 19. Was wählst du? Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben. Was wählst du? Leben, natürlich. Der Lehre nach stimmen wir dem alle zu, dass wir das Leben wählen. Aber wenn wir in der Situation stehen, dann musst du dich entscheiden. Wählst du Leben oder den Tod? Du würdest denken, Adam und Eva hätten doch Leben gewählt sollen. Gott fragt Eva, Wenn Gott Eva fragte, würdest du leben oder tot wählen, würde sie natürlich sagen, leben. Aber wenn die Schlange da ist, dich zu versuchen, was wählst du dann? Was denkst du, was du wählen würdest? In deiner Erfahrung, was wählst du? Du wirst sagen, es hängt von der Situation ab. Du musst Leben wählen. Satan, der Teufel, kommt zu stehlen und zu töten, das Leben in uns zu vernichten. Das will er. Er will das Leben zerstören. Johannes 10. Der Herr sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben, dass ihr Leben habt und sogar in Überfluss, die Fülle. Alles im neuen Bund, es geht um Leben, nicht um die Lehre, die Doktrin, sondern es geht um Leben. Der Dienst des neuen Bundes ist nicht der Buchstabe. Paulus sagt, der Buchstabe tötet dich, aber der Geist gibt dir Leben. Wählst du jetzt Leben oder Erkenntnis, Wissen? Ju-chan. Wenn du betest und die Bibel liest, was wählst du? Möchtest du die Bibel verstehen? Was bedeutet das? Oder wählst du Leben? Oft wählte ich das Erste, das muss ich bekennen. Richtig. Aber ich bin froh, dass du jetzt dabei bist zu lernen. Viele Christen haben die falsche Wahl getroffen. Sie lieben die Erkenntnis. Ich möchte das wissen. Ich möchte das wissen. Was bedeutet das? Ja, in den vergangenen Jahren habe ich viele Fragen bekommen. Was bedeutet dieser Vers? Was bedeutet das? Ich habe selten eine Frage bekommen, wie kann ich Christus als mein Leben gewinnen und ihn jeden Tag erfahren? Lasst mich euch ermutigen. Wenn ihr nach Erkenntnis sucht, werdet ihr niemals im Leben wandeln können. Selbst wenn ihr so viel wisst über die Bibel, wo ist das Leben? Ich habe das in der Vergangenheit gesehen. Aber wenn ihr das Leben habt und es Leben sucht, ihm nachjagt, dann werdet ihr auch die wahre Erkenntnis der Bibel haben. Das Leben wird euch Licht geben und ihr habt die Wirklichkeit. Die Erkenntnis ist ohne Substanz. Leben ist wichtig. Ihr geistliches Leben. Dieses Leben ist uns jetzt im Geist gegeben. Der Heilige Geist kommt in unseren Geist und ist der Geist des Lebens genannt. Auch der Geist der Wirklichkeit, der Wahrheit. Das bedeutet die Substanz. Bist du für die Erkenntnis oder für die Substanz? Wir müssen erkennen, alles, was Gott durch den Herrn Jesus tut, ist nicht, um uns Kenntnis und Wissen zu geben, sondern Leben. Und es ist das Auferstehungsleben, das den Tod in uns verschlingt. Satan möchte uns nicht nur versuchen zu sündigen, sondern er hat die Macht des Todes. Das steht in Hebräer 2. Durch Tod und Auferstehung hat der Herr den Teufel zerstört, den, der die Macht des Todes hat. Du und ich haben keine große Vorstellung über den Tod. Deshalb sind wir schwach in unserem christlichen Leben. Und wir haben keine Kraft, den Willen Gottes zu tun. Wir wissen so vieles, was wir tun sollen, aber wir tun es nicht. Wie Paulus in Römer 7 sagt: Ich möchte das Gute tun, aber ich habe nicht die Kraft, es zu tun. Das ist Tod, geistlicher Tod. Wir wissen, wir sollten dies und das nicht tun, aber wir tun es trotzdem. Das ist Sünde. Paulus hat wirklich festgestellt, was der geistliche Tod ist. Jedes Mal, wenn wir Sünde begehen, folgt der Tod danach. Du spürst den geistlichen Tod. Das sagt Jakobus. Wir haben gerade den Jakobusbrief durchgemacht. John Yao, was sagte Jakobus? Wenn du versucht wirst, dann schieb nicht Gott die Schuld zu. Was passiert da? Die Lust im Fleisch wird erregt, und wenn du das nicht stoppst, wird sie die Sünde gebären. Und wenn die Sünde geboren ist, was rauskommt, ist der Tod. Wenn der Herr dir sagt, werd jetzt nicht böse, reagiere nicht, dann solltest du dann diese Lust zu reagieren stoppen. Wenn du das nicht tust, dann kommt ein kleiner Vulkan aus deinen Ohren, deine Augen, besonders aus dem Mund. Das ist Sünde. Wenn die Sünde rauskommt, was ist das Ergebnis? Tod. Niemand spricht miteinander mehr. Jeder ist böse und geht seinen eigenen Weg. Das ist Tod. Bist du froh in solch einer Situation? sei es in der Gemeinde oder in der Familie oder bei der Arbeit. Jeder ist dann einfach nur bedrückt, ist unten. Keine Freude. Alle sind traurig. Das ist der Tod. Du kannst nicht mal beten. Der Tod ist einfach schrecklich. Jakobus sagt, er kämpft und beißt. Spricht Böses übereinander. Wenn du dann dich nicht hören, es sei denn, du tust Buße. Tod ist schrecklich. Und das Verderben ist da.
So many problems, not just because sin was.
Viele Probleme kommen nicht nur, weil die Sünde da ist, sondern weil die Sünde in Tod resultiert. Denke nicht, es sei keine Sünde, wenn du böse bist. Der Ärger, die wird sich ausbreiten und der Tod, die ganze Atmosphäre, jeder wird dann böse sein, jeder ist betroffen. Habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Manchmal braucht es ein paar Tage für dich, dass du den Tod wieder ausfegst, ihn loswirst. Aber lobe den Herrn. Unser Herr ist die Auferstehung und das Leben. Deshalb müssen wir wissen, der Herr ist die Erstlingsfrucht. All diese Feste finden in der Erntezeit statt. Wegen der Frucht, die hervorkommt. Was macht man mit Frucht? Habt ihr einen Obstbaum zu Hause? Was macht ihr mit der Frucht, besonders mit den ersten Früchten? Du isst es. Selbst Gott begehrt es, die ersten Früchte zu bekommen. Das ist, steht geschrieben. Gott sagt, die erste Frucht gehört mir. Iss es nicht selber, bring es erst zu mir. Gott möchte die Erstlingsfrucht. Und du? Magst du die Erstlingsfrüchte? Die sind besonders gut. Deshalb, als der Herr Jesus auferstand, sagte er, rühre mich nicht an. Ich muss zuerst zum Vater, um mich ihm als Erstlingsfrucht zu geben. Es ist so stets geschrieben und der Herr musste alles nach Gottes Wort tun. Die Auferstehung ist wunderbar. Wir haben keine Zeit, aber ihr müsst die Verse in der Gliederung lesen. Ich gehe hier nicht nach der Gliederung, das ist jetzt nicht so wichtig, aber geht ihr in diese Verse noch hinein. Paulus sagt uns in 1. Korinther 15, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre oder nicht ist, dann seid ihr immer noch tot in euren Sünden. Lobt den Herrn, er ist auferstanden. Es steht geschrieben, er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Wenn Christus nicht auferweckt ist, dann gibt es keine Rechtfertigung durch Glauben und keine Wiedergeburt. Denn du bist durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wiedergeboren. Das hat uns Petrus gesagt. Und du bist mit ihm auferstanden. Stimmt's? Wirklich? Ja, das sind wir. Warum haben wir dann noch Tod? Bist du aus dem Grab heraus? So viele Aspekte dieser wunderbaren Auferstehungskraft. Epheser 1 sagt uns, der Größe seiner Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist ein Fest. Hältst du dieses Fest? Sag mir die Wahrheit. Ich stelle euch noch eine Frage. Schätzt ihr die Kreuzigung Christi oder die Auferstehung? Ich sehe hier George. Was schätzt du mehr, dass Christus für dich gestorben ist oder dass er am dritten Tag auferstand? Sag mir die Wahrheit. Subjektiv. Du musst mir nicht antworten. Erfährst du mehr die Kreuzigung, dass er sein teures Blut für dich vergossen hat, zur Vergebung der Sünden? Oder erfährst du mehr die Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus, um uns vom Tod zu erretten? Ich spreche aus meinem Herzen. Feste halten. Das ist nicht, das brauchen wir nicht. Wer sagt, das brauchen wir nicht? Das bedeutet, du brauchst nicht die Auferstehung Jesu Christi, weil du dieses Fest der Erstlingsfrucht nicht halten brauchst. Und du sagst mir, du möchtest eine Erstlingsfrucht werden? John Yao, möchtest du Erstlingsfrucht werden? Ich weiß, dass John Yao das immer sagt. Er möchte eine Erstlingsfrucht werden. Ja. Dann halte dieses Fest der Erstlinge, sonst wirst du keine Erstlingsfrucht. Weil Christus ist die Erstlingsfrucht und nach ihm wir. Was kann ich sagen? Denk darüber nach. In seiner Auferstehung hat der Herr den Tod verschlungen und den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Und alle freizusetzen, zu befreien, die ihr ganzes Leben unter der Sklaverei von der Furcht des Todes waren. Schaut die Pandemie an. Jeder hat so Angst. Der Lockdown, wir verlieren den Job. Keine Impfung, kein Job. Du kannst nicht kaufen und verkaufen. Jeder hat so Angst. Du hast Angst und du tust alles, was sie dir sagen. Warum solltest du Angst haben? Unser Herr hat uns frei gemacht von der Angst des Todes. Paulus hatte keine Angst vor dem Tod. Er wollte sogar lieber diesen Leib verlassen und mit dem Herrn sein. Wir möchten lieber ein langes Leben haben. Je länger, desto besser. Aber Paulus sagte, solange er in dieser irdischen Hütte ist, leidet er und stöhnt. Er möchte diese irdische Hütte lieber vergessen und bei dem Herrn sein. Der einzige Grund, den er nannte, dass er doch hier bleiben will, ist für, um euretwillen. Wir müssen so sehr die Kraft seiner Auferstehung kennen. Paulus sagte, er möchte Christus erkennen, spezifisch die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden und dann seinem Tode gleichgestaltet werden, damit er zur Ausauferstehung von den Toten kommen kann. Wunderbar. Das ist sein Wunsch. Er möchte die beste Auferstehung erfahren, die Ausauferstehung, die herausragende Auferstehung. Die Krone empfangen. Das ist das Fest der Erstlinge. Ihr müsst wissen, was der Tod ist, um die Auferstehung zu schätzen. Warum sagt der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben? Warum sagt er nicht nur, ich bin das Leben? Weil wir alle das Problem des Todes haben. Die Geschichte von Lazarus ist nur ein Bild auf unseren geistlichen Tod. Und der Herr ist fähig, uns aufzuerwecken aus dem Tod. Martha hatte das nicht verstanden. Der Herr sagte, ich bin die Auferstehung, nicht ich werde sein, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Frag Martha, wenn er sagt, glaubst du das? Sie sagt, oh ja, ich weiß, am jüngsten Tag werden wir alle auferstehen, aber nicht jetzt. Lazarus ist tot und jetzt geht es nicht, aber später, am letzten Tag. Der Herr sagte, nein, ich bin die Auferstehung. Jetzt. Der Lazarus muss nicht bis zum jüngsten Tag warten. Deswegen sagt der Herr, rollt den Stein weg. Er hat schon gestunken. Er war schon 4 Tage da tot. Da setzt die Fäulnis ein und stinkt. Der Herr sagt, Lazarus, komm heraus. Ja. Jetzt, heute, können wir den geistlichen Tod überwinden. Das heißt in Römer 8, wenn der Geist dessen, der Jesus Christus von Toten auferweckt hat, in unserem Leib wohnt, würde diesem sterblichen Leib Leben geben. Damit wir diesen Leib als ein lebendiges Opfer Gott darbringen können. Heilig, Gott wohlgefällig und ihm zu dienen. Das ist unser vernünftiger Dienst für Gott. Nicht, damit du gesund bist, nicht krank, sondern dass wir ein lebendiges Opfer Gott geben können, mit unserem Leib, ihm als Sklaven zu dienen. Ich hoffe, dass durch diese kurze Gemeinschaft, es tut mir leid, es ist ein bisschen lang, wir alle, die das Fest der Erstlinge schätzen und verstehen, welches sich auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus bezieht. Wir müssen dieses wunderbare Fest halten. Am Tisch des Herrn, nicht nur er ist auferstanden, Halleluja, nicht nur das. Ihr wisst, was ich meine. Lasst uns beten.